Dann fangen wir an, oder? Ja, Aufnahme läuft.
Generell ist dieses DIY, was im englischsprachigen Raum immer wieder in den Fokus gerückt wird, wenn es um Podcast geht, ein identifizierendes Merkmal von Podcasting. Und deswegen, jeder kann das produzieren, es ist niederschwellig und wenn man Glück hat, finden es Leute auch interessant und hören einem auch dabei zu.
Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Hallo Antonia.
Hallo Sascha.
Hallo Anne.
Hallo Sascha.
Wir sind alle ein bisschen aufgeregt, oder?
Absolut.
Aber das macht ja nichts. Schön, dass ihr uns zuhören wollt bei Begegnungen im Zentrum. Unser Versuch, einen Podcast aufzunehmen, eine Podcast-Serie zu machen mit Menschen aus dem Forschungszentrum Jülich, die wir vielleicht gar nicht so sehr wegen ihrer Arbeit im Forschungszentrum interessant finden, sondern einfach als Menschen interessant finden und über die wir gerne ganz unabhängig von ihrer Rolle hier mehr wissen wollen würden. Wir, das sind heute Antonia und Sascha und unser Gast heute, um den es dann auch gehen soll, und das ist uns ganz wichtig, und herzlich willkommen, Anne Korfmacher.
Ja, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und ja.
Du bist geboren in der wunderschönen Stadt Düsseldorf, habe ich gelernt. Du hast dann in einer Stadt promoviert, die ja in konstanter und stetiger Feindschaft mit dieser Stadt lebt, nämlich Köln. aber zwischendurch hast du dich auch noch mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Du hast nämlich ein Studium angefangen in einem Fachgebiet, was mir jetzt als Naturwissenschaftler total fremd ist, wozu ich dann auch gleich mit meiner ersten Frage kommen werde, wenn wir mit der Vorstellung durch sind. Du hast angefangen, englische Sprachwissenschaft zu studieren. Und zwar in Freiburg mit Zwischenstopps in Helsinki und Sheffield. Also du warst auch durchaus international unterwegs. Und hast dann für deine Promotion, die du ja wie gesagt in Köln angefangen hast, mit etwas angefangen, was uns beide hier, Antonia und mich, vor Ehrfurcht erzittern lässt, weil du wahrscheinlich auf unserer Seite der Mikros sitzen solltest und nicht da, wo wir sitzen. Du hast zu Podcast-Wissenschaften promoviert, um es mal ganz grob zu umreißen. Das ist jetzt wahrscheinlich viel zu vereinfacht, aber das wirst du uns sicherlich gleich erklären. Du hast das vor gar nicht allzu langer Zeit getan, mit Summa Cum Laude. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke.
Zu Fan-Podcasts. Und hast vorher dich auch schon mit anderen Podcasts beschäftigt und bist jetzt dann inzwischen seit einem knappen Jahr oder seit einem guten Jahr Referentin für den Geschäftsbereich wissenschaftlichen Nachwuchs oder im Geschäftsbereich wissenschaftlicher Nachwuchs des Forschungszentrums und berätst unter anderem NachwuchsgruppenleiterInnen in allen Fragen rund um ihre Nachwuchsgruppen, also alles, was irgendwie mit Nachwuchsgruppen-Content zu tun hat.
Genau.
Podcast-Wissenschaftlerin? Die ideale Gesprächspartnerin für ein philosophisches Gespräch über alle Belange, die Star Trek relevant sind. Und eine ganz, ganz liebe Kollegin, ganz herzlich willkommen, Anne Korfmacher.
Ah, das ist ein sehr, sehr liebes Intro. Also herzlichen Dank, Sascha, dafür. Ja, ich bin total gespannt, was noch auf mich zukommt. Ich habe gehört, du hast dich sehr gut vorbereitet und meinen Lebenslauf intensiv studiert, was man ja auch gerade schon in der Einleitung gehört hat. Und ja, ich freue mich sehr, mehr über mich zu erzählen. Also, was wäre deine erste Frage?
Was wäre meine erste Frage? Ja, ich habe mich sehr gut vorbereitet. Ich habe die letzten 48 Stunden nichts anderes getan, als seinen Lebenslauf zu lesen.
Oh
Gott. Die erste Frage ist aber tatsächlich ganz banal oder vorweg. Das hat man ja vielleicht auch schon gemerkt. Wir sind hier natürlich alle per Du. Das sind wir auch schon seit langem. Mhm. Das ist jetzt nichts, was wir hier gezwungen für den Podcast tun. Deswegen werden wir das natürlich heute auch so tun, weil wir es einfach auch in Realität sind und uns alle alltäglich duzen. Deswegen machen wir das hier natürlich auch. Dass wir dich jetzt eingeladen haben, das war ja gar nicht so sehr die Idee von einem oder von einer von uns, sondern eigentlich kam das aus der Gemeinschaft von uns allen, weil wir, abgesehen von der Tatsache, dass wir natürlich wahnsinnig davon profitieren, dass du Podcast-Kenntnisse hast und uns damit auch schon sehr weitergeholfen hast, dass wir einfach unheimlich neugierig drauf sind, mehr von dir zu hören, was du für ein Mensch bist, was dich zu deiner Art von Forschung gebracht hat und was dich dann in letzter Konsequenz auch hier ans Forschungszentrum gebracht hat und ob du den Eindruck hast, dass das eine tolle Entscheidung für dich war. Meine erste Frage ist, das hatte ich ja auch schon angedeutet, mhm, bei deinem Lebenslauf, weil ich Naturwissenschaftler, Elektrochemiker, keine Ahnung habe, was man in englischer Sprachwissenschaft eigentlich tut. Also, was tut man in englischer Sprachwissenschaft? Warum hast du dich entschieden, das zu studieren? Und wo führt einen das hin?
Okay, da kann man ja ganz weit ausholen. Also spezifisch habe ich in englischer Philologie zwar promoviert und englische Sprachwissenschaft ist schon das, was man Anglistik nennt, wenn man es dann an der Uni studiert. Aber eigentlich habe ich englische Literatur und Kulturwissenschaft studiert. Mhm. Also das heißt, wenn man sich für Englisch als Sprache interessiert und entscheidet, das ist irgendwie ein Bereich, den finde ich spannend. Bei mir hat sich das entwickelt aus, ich habe viele englische Serien geschaut, ich habe viele englische Filme konsumiert und vor allem habe ich ganz viel englische Literatur gelesen und habe auch schon in der Schule total Spaß daran gehabt, mit Leuten mich auf Englisch irgendwie zu unterhalten, nicht nur auf Deutsch. Und ich hatte das Glück, dass ich in der Schule schon in einem bilingualen Zweig war. Das heißt, wir hatten ganz viele Fächer schon, nicht nur auf Deutsch, sondern auf Englisch. Das heißt, Bio, Geschichte, Politik hatten wir alles schon auf Englisch. Und so war ich dann eigentlich schon perfekt dafür vorbereitet, in ein Englischstudium irgendwie überzugehen. Und habe dann auch den Fokus auf Literatur- und Kulturwissenschaften gelegt, weil man entscheidet sich im Endeffekt in jedem sprachlichen Studium zwischen Linguistik, und das ist im Endeffekt das, was man allgemein als Sprachwissenschaft bezeichnet, also wie funktioniert die Sprache, wie funktioniert Syntax, Morphologie, Phonologie. Und dann auf der anderen Seite sind dann so ein bisschen eher die kulturellen Themen, die man machen kann. Also Literaturwissenschaft ist dann das Studium der englischsprachigen Literatur oder halt die Kulturwissenschaften, die im englischsprachigen Raum Cultural Studies sich auch noch mal ein klein bisschen unterscheiden von den deutschen Kulturwissenschaften. Und das hat mich schon immer halt fasziniert, weil ich halt aus diesem Medienbereich kam, viel gelesen, viel gehört, viel gesehen. Und mich hat immer fasziniert, wie drücken sich Kulturen durch irgendwelche unterschiedlichen Texte aus? Wie kann ich verstehen, wie zu einer bestimmten Zeit, sagen wir im 18. oder 19. Jahrhundert, Menschen gedacht und gefühlt und sich ausgedrückt haben? Und der Fokus auf Anglistik im Vergleich zum Beispiel zu Amerikanistik kam einfach davon, was ich damals zu der Zeit gelesen und gesehen und geschaut habe. Also es war auch ein bisschen Zufall dabei, aber auch natürlich ein Interesse an der britischen Kultur und ja, genau, alles, was damit so zusammenhängt. Und das war so mein Start. Und ich habe es auch nie bereut. Also es war immer das, was mir irgendwie am Herzen gelegen hat als Studium. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich mit meinen Eltern darüber geredet habe. Mein Vater ist Jurist und meine Mutter kommt auch aus dem Bereich. Und die haben das nicht so ganz nachvollziehen können, warum ich jetzt nicht vielleicht Jura machen möchte oder Medizin oder irgendwas, was mit meinem Abschluss damals auch hätte funktioniert. Genau. Und haben aber dann auch gesagt, mach auf jeden Fall das, worauf du Lust hast. Und das war damals Anglistik.
Mhm. Ja. Und wie sind dann die Podcasts in dein Leben gekommen und wie ist da dann sogar ein Promotionsprojekt daraus entstanden?
Ja, würde man vielleicht gar nicht meinen, ne? Bei Literatur, Kulturwissenschaft, wie kommt man dann zu den Podcasts? Eigentlich ist das ja ein medienwissenschaftliches Thema, aber wir hatten wirklich Glück, dass wir in den Cultural Studies in Freiburg sehr frei darin waren, welche Texte wir uns anschauen, weil während in der Literaturwissenschaft man ein relativ klares Verständnis davon hat, was ein Text ist, den man sich anschaut. Also Literatur kann man natürlich weit definieren, aber man stellt sich schon eher so den Roman unter Literatur vor. Ist in den Kulturwissenschaften doch ein sehr breiter Begriff üblich. Also alles, was irgendwie gelesen werden kann und seien es nur Bilder, werden als Text verstanden. Und deswegen war es dann auch überhaupt gar kein Problem, als ich gesagt habe, ja, ich höre gerne Podcasts in meiner Freizeit. Das ist irgendwie ein spannendes neues Medium, das ich mir da, das ich mir irgendwie eröffnet hat. Das waren auch wirklich so die Beginne des Mediums in den, ja, 2010ern so. Da hat das so richtig angefangen mit Podcasts. Das heißt, ich habe immer Privatpodcasts gehört und habe dann gesagt, oh, ich würde total gerne meine Masterarbeit zu dem Thema schreiben. Und dann natürlich nicht zu Podcasts allgemein, weil das ist das Äquivalent zu, ich schreibe meine Masterarbeit über Literatur. Habe dann spezifische Podcasts zum Thema Female Agency mir angeschaut. Also ein Thema, ein Gender-Thema, was mich immer schon sehr interessiert hat und wozu ich auch schon vorher im literaturwissenschaftlichen Bereich geforscht habe. Und dadurch bin ich dann sozusagen in diese Podcast-Schiene so reingerutscht, schon im Master, und das dann einfach in die Promotion weiterzuführen. Ja, das war dann so der logische nächste Schritt, zumal man uns in den Geisteswissenschaften genauso wie den Naturwissenschaften natürlich auch immer nahelegt, ein Thema zu finden, was noch nicht so viele Leute beackert haben. Und Podcast-Wissenschaften gibt es noch nicht so lange, und deswegen war das dann total einfach, in dem Bereich auch gefördert zu werden sozusagen, weil alles, was man im Moment in den Podcast-Wissenschaften macht, ist brandneu und super spannend.
Zumal dann wahrscheinlich zu der Zeit auch Podcasts im Kontext von Gender Studies, Female Agency und sowas, ne?
Ja, genau. Also einfach eine Überlappung von Themen, die ich super, super spannend finde. Und auch es gibt auch unglaublich viele Podcasts, die sich halt mit Themen beschäftigen, die einen Gender-Fokus haben. Unter anderem auch darum, weil Podcasting als Medium immer wieder gefeiert wird als etwas besonders Authentisches, Intimes, aber auch etwas, was accessible ist. Also jeder Mann, jede Frau kann einen Podcast produzieren. Das hat sich auch gewandelt, das muss man dazu sagen. Wir sitzen hier gerade vor relativ teuren Mikrofonen.
Sag das nicht so laut.
Und einem sehr, sehr professionell aufgebauten Setup von Sascha. Aber generell ist dieses DIY, was im englischsprachigen Raum immer wieder in den Fokus gerückt wird, wenn es um Podcast geht, ein identifizierendes Merkmal von Podcasting. Und deswegen, jeder kann das produzieren, es ist niederschwellig. Und wenn man Glück hat, finden es Leute auch interessant und hören einem auch dabei zu. Und deswegen sind so Diversitätsthemen immer stark im Podcasting-Diskurs auch prominent. Ja.
Und dann hast du Publikationen veröffentlicht wie solche mit den Titeln »When you get what you want, you feel great«, Gender Negotiation in the Podcast My Dad Wrote a Porno.
Ja.
Ich komme wieder als Elektrochemiker und stelle meine Frage, wie kommt man zu so einem Thema? Wo findet man solche Podcasts? Also was führt einen zu solchen Podcasts? Also wir reden jetzt ja auch zu einer Zeit, wo dieser Podcast-Hype vielleicht noch nicht so extrem war. Und gerade sowas dann wahrscheinlich auch eher eine sehr große Nische war. Und was reizt einen dann, zu so einem Thema eine Publikation zu schreiben?
Tatsächlich ist der Podcast, über den ich damals geschrieben habe, My Dad Wrote a Porno, ist ein super mega Hit in England. Also es ist wirklich einer der größten Podcasts damals gewesen. Ich weiß nicht, ob er heute noch auf den Listen so weit oben ist, weil er tatsächlich jetzt abgeschlossen ist. Aber es war ein Riesenhit, und das Thema, so ein komödiantisch aufgearbeitetes, sexuell geladenes Thema, ist total gut angekommen bei super vielen Menschen. Der Podcast handelt von Jamie Morton, das ist der Hauptpodcaster sozusagen, der mit seinen zwei besten Freunden, die er auch wirklich schon sehr, sehr lange kennt, zusammen einen Erotikroman liest, den sein Vater geschrieben hat. Und als Prämisse schon zum Schreien, und in der Umsetzung einfach lustig. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie schlecht geschrieben dieser Erotikroman ist. Und das macht eigentlich auch den Charme aus, weil auf der einen Seite hat man dieses Schamgefühl, dass man sich denkt, oh Gott, wenn mein Vater sowas schreiben würde, das würde ich im Leben nicht lesen. Ich würde das auch gar nicht wissen wollen, dass der sowas produziert. Aber für Jamie ist das dann auch eine Art, und weil, also eine Möglichkeit, das aufzuarbeiten. Und der ist wirklich zum Schreien komisch. Also an dieser Stelle auf jeden Fall ein Podcast-Tipp für alle, die den noch nicht gehört haben. Aber was mich besonders daran interessiert hat damals, war, dass die Protagonistin Belinda als so super sexy und sehr feministisch dargestellt wird. Also dass in dem Kommentar, den diese drei Podcasterinnen machen, geht es ganz oft darum, dass sie ja so empowered ist, dass sie eine starke Frau ist, die macht, was sie will und die irgendwie ihre sexuellen Reize nutzt, um als Businessfrau irgendwie im Arbeitsleben voranzukommen. Und natürlich ist das auf der einen Seite sehr ironisch und sehr so tongue-in-cheek und man lacht viel darüber, dass das alles sehr unrealistisch ist, dass sie sich da durch irgendwelche Reihen Frauen und Männer schläft, damit sie tatsächlich Bratpfannen verkaufen kann. Also ja, sehr absurd. Aber auf der anderen Seite ist das immer wieder im Fokus dieses Kommentars, dass immer wieder darüber geredet wird, aber sie ist ja so eine starke Frau und sie macht, was sie will und sie hat irgendwie, sie nutzt, was sie hat sozusagen, um voranzukommen. Und diesen Diskurs finde ich total spannend im Kontext von so Postfeminismus-Debatten. Also um die Frage, was heißt es denn, Handlungsmacht zu haben als Frau, gerade wenn es darum geht, sich sexuell zu verkaufen in irgendeiner Form, um Bratpfannen zu verkaufen. Und sehr, sehr viele Gäste wurden auch eingeladen innerhalb dieses Podcasts. Also Emma Thompson ist tatsächlich einmal dabei, also auch wirklich bekannte Schauspielerinnen, was sehr spannend ist. Aber es bleibt immer in diesem Rahmen, aber sie ist doch so empowered und sie hat so viel Handlungsmacht und so. Und das wollte ich mir mal kritisch anschauen und mal schauen, wie wird denn über Handlungsmacht von Frauen gerade in diesem sexuellen Kontext geredet, eben weil es immer noch so ein Tabuthema ist und deswegen auch irgendwie nur funktioniert in diesem Rahmen, weil es ein Comedy-Thema ist. Weil man da irgendwie drüber lächelt und drüber lacht und so ein bisschen kichert und deswegen funktioniert das, aber das ist spannend, weil es halt in den allgemeinen Diskurs oft irgendwie widerspiegelt. Und deswegen habe ich mir auch in einem anderen Kontext Girls on Porn angeschaut, auch ein Podcast, wo es um ein Kommentieren von sexuellen Inhalten geht. Das sind aber zwei Frauen, Mitte 30, die sich tatsächlich Hardcore-Pornografie anschauen und dann im Podcast-Medium darüber reden. Und das ist super, super spannend, weil hier auch oft so ein Kichern und ein bisschen Lachen involviert ist, aber der Fokus ist nicht komödiantisch, sondern eher so ein bisschen kritisch damit umzugehen und zu sagen, wir schauen uns jetzt mal einen bestimmten Trope an und wie oft kommt der vor und wir arbeiten das jetzt mal ein bisschen auf, was finden wir da für Literatur zu, sprechen aber auch über unsere persönliche Beziehung zu diesem Medium und zu diesem Content, den wir da konsumieren. Und dafür bietet sich Podcasting erstaunlicherweise sehr gut an, weil auf welchem anderen Medium kann man so über so ein intimes, ja, eine intime Erfahrung wie Pornografie sprechen? Und irgendwie funktioniert das in diesem Audio-Medium, weil man auch als Zuhörerin auf der einen Seite sehr sich involviert fühlt in diesem Gespräch. Man hat aber nicht das Gefühl, dass man in so eine Rolle eines Zuschauers oder einer Zuschauerin rückt mit so einem, mir fällt gerade das Wort nicht ein.
Dieser Fremdschämen-Element.
Ja, und auch eine gewisse Art des Voyeurismus, die damit umgangen wird, was ich sehr, sehr spannend finde.
Das heißt, dein Promotionsvorhaben ist in einem total spannenden Spannungsfeld. Also zwischen Feminismus, Pornografie, Male Gaze, weibliche Handlungsmacht und speziell Pornografie ist ja noch sehr, sehr, sehr schambesetzt, auch das Thema. Das heißt, wie war es für dich, mit einem solchen schambesetzten Thema so lange befasst zu sein und ja auch mit Menschen darüber in den Austausch zu gehen und das zu diskutieren? Also sowohl im wissenschaftlichen Kontext als wahrscheinlich ja vermutlich auch in deinem persönlichen Umfeld, wenn du darüber gesprochen hast, womit du dich gerade befasst.
Man muss dazu sagen, dass das mein Master-Arbeitsthema war. Sorry. Das heißt, es war tatsächlich eine etwas kürzere Zeit. Aber ich bin damit auch zu Konferenzen gegangen und fand das immer einen sehr, sehr spannenden Austausch. Was aber auch daran liegt, dass es natürlich ein sehr akademisches Umfeld war, in dem ich mich dann aufgehalten habe. Und mit akademischen, ja, mit WissenschaftlerInnen ist es dann doch etwas einfacher, sich über solche Themen irgendwie auszutauschen, zumal dieser Podcast-Bereich doch sehr jung auch geprägt ist. Also es sind meistens junge Postdocs und junge WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen. Und da war der Austausch eigentlich immer sehr, sehr offen. Innerhalb meiner Familie bin ich oft an die Grenze gestoßen, dass das nicht so ein Thema ist, was irgendwie so interessant ist, beziehungsweise zu wissenschaftlich dann schon wieder. Also ich hätte dann an einer ganz anderen Stelle anfangen müssen, erstmal zu erklären, was sind diese Podcasts, wie funktionieren überhaupt Podcasts, was sind überhaupt Podcasts, und dann dazu überzugehen, okay, dieser Podcast, da geht es da und da drum, dieser Podcast, da geht es da und da drum. Deswegen war das gar nicht so ein Thema. Aber ich glaube, wenn ich mich längerfristig damit beschäftigt hätte, ja, vielleicht hätte ich da nochmal ganz andere Erfahrungen gemacht im Austausch mit anderen. Ja.
Und wie hast du dann den Switch zu diesen Fan-Podcasts gemacht, was dann ein Promotionsprojekt war? Weil das ist ja, also ich höre so ein bisschen raus, dieses My Dad Wrote Porn, das war ja im Prinzip schon sowas wie ein Fan-Podcast, oder? Mm. Also könnte man so lesen. Ist das so ein bisschen der Weg dahin gewesen?
Der Weg dahin kam tatsächlich über dieses Kommentieren, was ich eben angesprochen habe. Also dass in beiden Podcasts es darum geht, wir haben irgendwie einen Primärtext, sei es irgendwie ein pornografischer Text oder sei es irgendwie Erotikroman, selbst veröffentlichter Erotikroman. Und dann die Rolle, die PodcasterInnen einnehmen, ist immer KommentatorInnen. Also wir kommentieren irgendwie was. Und das finde ich total spannend, weil mir aufgefallen ist, dass das nicht nur in Podcasts ein großes Ding ist, sondern auch in anderen Medienformaten aktuell sehr beliebt unter jungen Menschen. Sei es auf YouTube gibt es so Commentary-Channels, das ist das gesamte Konzept, das auch seit Jahren boomt. Twitch-StreamerInnen sind auch eigentlich zum Großteil Politik-KommentatorInnen oder kommentieren Spiele, die sie gerade spielen. Also irgendwas scheint an diesem Format total spannend zu sein, an dieser Form. Und das war eigentlich der Aufhänger, weil ich gesagt habe, oh, das fällt mir immer wieder auf. Und tatsächlich habe ich damals ein, zwei Podcasts, Fan-Podcasts selber gehört. Also Podcast, wo sich die PodcasterInnen über einen spezifischen Text unterhalten haben. Also es kann irgendwie Literatur sein, es kann ein Film sein, es können Serien sein. Ich weiß gar nicht mehr, was die ersten Podcasts waren, die mich dazu gebracht haben. Aber mir ist aufgefallen, dass die alle gleich funktionieren oder sehr, sehr ähnlich. Und das war sozusagen dann der Aufhänger zu sagen, ich mache mal so eine Genreanalyse, was eigentlich was sehr Klassisches ist in den Literaturwissenschaften, gerade wenn man ein neues Medium entdeckt hat oder das sich gerade irgendwie im Wandel befindet oder in der Entwicklung steckt, um mal so ein bisschen zu kategorisieren, was ist denn überhaupt da so draußen, was finden wir an Podcasts, und dann auch zu verstehen, wieso werden die produziert, was ist dieser Sinn und Zweck dieser Kommentarform, das war sozusagen dann meine Promotionsarbeit, genau.
Ich habe ja, als ich das gelesen habe, Fan-Podcast, wir hatten uns ja auch vorher schon mal ein bisschen unterhalten, war so mein erster Impuls zu sagen, also Klischees, das geht bestimmt um Science-Fiction vor allem, Fantasy, also so das Klassische, was man von Nerdismus erwartet, wenn man über Fangruppen nachdenkt, die besonders, sagen wir mal, enthusiastisch mit ihrer Thematik umgehen. Ist das so das, was man wiederfindet, wenn ich über Fan-Podcasts rede? Gibt es da so einen gewissen Schwerpunkt, Science-Fiction, Fantasy, sowas, diese Geschichten? Harry Potter?
Ja, also man kann schon sagen, dass das, was man als große Fandoms wahrnimmt, also es sind im Endeffekt Fangemeinschaften zu bestimmten Themen, das wird sich auch im Podcast-Bereich so wiederfinden. Also was gerade beliebt ist, dazu gibt es auf jeden Fall Podcasts. Also gerade, was du gesagt hast, Harry Potter ist immer noch ein Riesenthema. Es gibt hunderte von tausenden von Harry Potter-Podcasts, die dann aber sich so weit entwickelt haben, dass sie einen unterschiedlichen Fokus haben. Also es gibt welche, die sagen, wir schauen uns nur die Bücher an und gehen jetzt jedes Kapitel einzeln nochmal durch in jeder Podcast-Folge und sprechen darüber. Es gibt welche, die einen sehr nostalgischen Fokus haben und sagen, oh, die habe ich damals immer schon gerne gelesen, die lese ich jetzt nochmal. Es gibt welche, die eher als so eine Einführung in die Bücher funktionieren. Die sagen dann, hier ist mein bester Freund, meine beste Freundin, die hat das noch nie gelesen. Dafür, ich führe sie jetzt mal sozusagen in Harry Potter ein. Es gibt aber auch welche, die dann eher so News-Podcasts sind. Es wird ja immer noch weiterhin in diesem Universum viel publiziert. Die greifen dann sozusagen neue Sachen auf, neue Filme. Da ist wieder was Neues publiziert worden. Es gibt eine neue Actionfigur, es gibt ein neues Spiel, es gibt dies, es gibt das. Also gerade in diesen Deswegen passt das mit dem Science Fiction und Fantasy ganz gut. Alles, was so ein großes transmediales Universum hat, also wo in vielen verschiedenen Medien zu einem und demselben Thema publiziert wird oder veröffentlicht wird oder in irgendeiner Form konsumiert werden kann, da gibt es so viel Inhalte, dass dann auch viele Podcasts dazu produziert werden. Aber es gibt tatsächlich auch viel zu so aktuellen Serien, weil eines der Formate, eines der Genres ist der Fokus auf Serien, die aktuell laufen. Und da ist dann immer noch so ein bisschen Spekulation mit da drin. Mhm. Also was könnte denn in der nächsten Folge passieren? Oder ich habe die Bücher gelesen, ich fände das total toll, wenn die das jetzt so entwickeln würden. Oder gerade bei aktuellen Serien geht es viel um Kritik und um so ein das finde ich jetzt irgendwie doof, wie die das hier gerade gemacht haben. Vielleicht machen sie es in Zukunft anders. Es gibt einen sehr, sehr bekannten Lost-Podcast, der von den Produzenten der Show produziert wurde. Und dann gab es oft so Fan-Podcasts, die dann gegen diesen Podcast gepodcastet haben. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber die dann gesagt haben, ich weiß gar nicht, was ihr da treibt. Diese Folge war doch total doof. Die versuchen sich jetzt zu rechtfertigen, aber eigentlich macht das doch alles gar keinen Sinn. Also da, ja, das ist ganz spannend.
Also ich höre raus, du hast Fan-Podcaster unterschiedliche Genres dir angeschaut und das auch geclustert. Bist du auch dahinter gekommen, was Fan-Podcasts für HörerInnen so reizvoll macht? Also was macht es spannend, nicht das Kulturprodukt an sich zu konsumieren, sondern andere darüber reden zu hören, in welcher Form auch immer?
Also dazu muss ich sagen, dass ich natürlich keine Reader-Response Theorie genutzt habe. Also ich habe mir jetzt nicht angeschaut, was sagen denn die? Also ich habe die jetzt nicht interviewt oder sowas, ZuhörerInnen. Aber es gibt da schon einige Veröffentlichungen zu und viel hat mit Community zu tun, also mit diesem Gemeinschaftsgefühl und diesem Insider-Gefühl, dass man das Gefühl hat, man gehört irgendwo dazu. Und gerade in diesen Podcasts, die sich mit sehr, sehr langen Shows oder sehr langen Büchereien oder sowas beschäftigen, merkt man, die Podcasts haben teilweise mehr Inhalt, also in Stunden gerechnet, als die Originalserie. Also es gibt zum Beispiel einen sehr, sehr bekannten, beliebten Fan-Podcast, der heißt Gilmore Guys. Und Gilmore Guys, das sind zwei Podcaster, die Gilmore Girls, die Show aus den Anfang 2000ern, sich nochmal anschauen. Und das sind 8 Staffeln. Und die Folgen, diese Podcast-Folgen, haben teilweise 2-3-stündige Längen. Das heißt, wenn man diesen Podcast in seiner Gesamtheit gehört hat, dann hat man mehr Podcast konsumiert als die tatsächliche Show, auf der der Podcast basiert. Es gibt auch tatsächlich, Fun Fact, Podcasts über den Podcast über die Serie. Auch ganz lustig. Und da geht es viel darum, auf der einen Seite sich wiederzuerkennen in den Podcastern. Also, oh wow, das sind Fans, ich bin auch Fan. Man fühlt sich da verbunden. Dann jemand erklärt einem vielleicht die Referenzen, die man selber so nicht verstanden hätte. Gerade in so einer Show, in der sehr viel irgendwie referenziert wird und viele Witze gemacht werden, kann das schon helfen. Und es ist immer so ein, also gerade in diesem Podcast zum Beispiel, dieser Nostalgiefaktor, dass man nochmal mit jemandem zusammen diese Show schaut, nochmal zusammen dieses Buch liest. Und manchmal ist es halt auch so, dass man in seiner Freizeit niemanden kennt um einen rum, der jetzt gerade diese Show auch geschaut hat. Also es ist so eine Alternative zu dem, was man im Fan-Studies-Diskurs als Water-Cooler-Discussion bezeichnet. Also das, was man auf der Arbeit, während man den Kaffee trinkt, mit den Kolleginnen bespricht. Gestern habe ich die neue Folge XYZ gesehen oder so. Das kann dann durch diesen Podcast ersetzt werden und damit so ein Gefühl von Gemeinschaft irgendwie erzeugt werden. Ja.
Das heißt, es hat schon auch irgendwie Charakter von einem sozialen Medium, sage ich mal.
Oh ja.
Und wird auch so gelebt. Also je größer die Ausprägung dann ist, umso stärker.
Ja, deswegen sind auch Podcasts als Medium sehr, sehr schwer zu definieren, weil Podcasts immer eingebettet sind in eine andere Struktur, technische Struktur, aber auch soziale Medien und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich ist ein Podcast unabhängig von anderen Medien nicht nutzbar. So, also nur einen Podcast zu hören, zumindest in diesem Fan-Studies, in diesem Fan-Bereich, ist meistens nicht die Realität. Ja. Also zum einen hat man natürlich die Webseite, auf der dieser Podcast eingebettet ist, aber viele unterhalten sich über Twitter, über Reddit, sprechen über diese Podcasts, binden die in irgendwas anderes ein. Also es ist immer viel Diskurs noch um den Podcast rum, der irgendwie Teil auch dieses Mediums ist. Ja.
Ja.
Dann ich sehe Antonia die ganze Zeit grinsen, weil sie diese Podcasts alle kennt. Ja.
Nicht alle, aber ich höre auch meine Fan-Podcasts. Ah. Wie bist du dann aus der akademischen Podcast-Welt ins Forschungszentrum Jülich gekommen?
Ja, das war ein Weg. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe tatsächlich schon immer super Spaß an der Wissenschaft gehabt. Also ich habe mir auch immer vorstellen können, das langfristig zu machen, habe aber auch die Realität dieser wissenschaftlichen Karriere immer vor Augen gehabt und vor allem auch gesehen, was andere WissenschaftlerInnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, für einen schweren Weg hatten. Und gerade mit Blick auf Wissenschaftszeitvertragsgesetz und wie so die aktuelle politische Lage ist, hatte ich nicht so viel Hoffnung, dass sich das in nächster Zeit ändert. Das ist vielleicht auch eine pessimistische Einstellung. Ich glaube, auf der einen Seite hoffe ich schon, dass sich was tut, weil man sieht ja auch, dass durch so Ich-bin-Hanna-Diskurse und so sich schon irgendwie was verändert, zumindest in der Wahrnehmung. Aber man merkt, ja, es ist irgendwie ein System, was sich sehr langsam verändert. Und deswegen habe ich überlegt, gut, was wäre denn meine Alternative? Und was ich schon immer interessant fand, war, okay, Wissenschaftsmanagement als Alternative, wie kann ich vielleicht, statt selber Wissenschaftlerin zu sein, WissenschaftlerInnen unterstützen? Und da war die Ausschreibung, auf die ich mich dann beworben habe, hier im Forschungszentrum, super spannend, weil, wie du ja schon gesagt hast, Sascha, arbeite ich in der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung und die Stelle als Betreuung und Unterstützung von jungen Postdocs, die sich explizit auf eine wissenschaftliche Karriere bewerben und weiter fortbilden, das hat mich total fasziniert. Das fand ich super spannend und habe auch in dem letzten Jahr, seit ich hier angefangen habe, sehr, sehr viel gelernt und auch sehr nette Leute kennengelernt, auch über diese Stelle. Einfach junge WissenschaftlerInnen, die sehr motiviert sind, sehr engagiert sind und irgendwie Lust haben, ihre Nachwuchsgruppen aufzubauen und wiederum andere WissenschaftlerInnen zu fördern innerhalb ihrer Gruppen und da irgendwie einen Beitrag zu leisten. Also es ist super, super spannend.
Gibt es da dann auch manchmal so Fragen wie, das klingt ja auch interessant, was du hier machst, kannst du mir darüber mehr erzählen? Also ich frage so ein bisschen vor dem Hintergrund, ich habe selbst den Schritt gemacht vor vielen Jahren, ja, von der Wissenschaft in die, ja, über den Graben, in die Administration. und man wird dann, also wenn man das länger macht, dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo WissenschaftlerInnen anfangen zu versuchen, einem in sehr einfachen Worten zu erklären, was sie tun. Mhm. Das ist manchmal lustig, wenn man nicht besser weiß, was sie da tun, als sie selbst. Und dann kommt irgendwann meistens so eine Erkenntnis bei vielen Leuten, wo sie dann fragen, ach, das ist ja auch total interessant, was du da machst. Mhm. Hast du das auch schon mal so erlebt? Gerade auch wenn du du hast ja nur mit diversesten wissenschaftlichen Kontexten zu tun, wenn du da mit Nachwuchsgruppenleuten interagierst.
Tatsächlich eher selten, weil der Fokus doch eher auf Betreuungsangeboten ist und auf, was brauchst du jetzt spezifisch für deine Gruppe. Und natürlich bei der Antragstellung unterstütze ich auch Personen, die gerade dabei sind, irgendwie wissenschaftliche Anträge zu schreiben. Ja. Da kommt von mir dann meistens Interesse an dem Thema, weil ich dann sage, oh wow, das ist irgendwie spannend, was du da machst. Ich verstehe es aber nicht so gut, kannst du mir das vielleicht noch mal einfacher erklären? Da hilft es tatsächlich oft, dass ich den geisteswissenschaftlichen Hintergrund habe, weil der fachliche Hintergrund ist ja doch oft auch über die Institute abgedeckt. Zu sagen, wow, das klingt total spannend, gerade im Bereich irgendwie KI oder Quanten oder so, aber da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Erzähl mir doch mal ein bisschen mehr darüber oder versuch das mal zu vereinfachen, damit auch so ein Antrag wird nicht nur von fachlichem Personal irgendwie begutachtet, sondern auch oft von Leuten, die aus anderen Fächern kommen. Und da kann das manchmal helfen. Aber tatsächlich werde ich selten gefragt, oh, und was hast du gemacht oder wozu hast du promoviert? Das ist doch oft ein eher einseitiges Verhältnis, was man dann sozusagen zumindest fachlich aufbaut, ja.
Fühlst du dich als Geisteswissenschaftlerin gleichberechtigt aufgenommen im Forschungszentrum?
Auf jeden Fall. Es kommt aber, glaube ich, auch davon, dass wir sehr viele, was heißt sehr viele, einige GeisteswissenschaftlerInnen bei uns haben. Das heißt, ich bin nicht ganz alleine. Es gibt noch ein paar andere. Und im Alltag merkt man das auch oft nicht. Also es kommt immer darauf an, was man halt für eine Stelle hat. Und auf meiner Stelle ist das gar nicht so relevant. Da hilft mir das Sprachliche oft mehr, als jetzt zu wissen, was genau der oder die WissenschaftlerIn da gerade erforscht, sozusagen. Ja.
Und du hast den Eindruck, das klingt jetzt provokativ, das war ein guter Schritt, diesen Weg zu gehen, raus aus deiner Kernwissenschaft in was ja völlig, also ich wurde öfter mit der Frage konfrontiert, dass Leute mir gesagt haben, warum hast du denn das gemacht? Damit schmeißt du ja deine ganze Karriere hin.
Oh, sehr dramatisch.
Ja, es gibt Leute, die sehen nur Wissenschaft.
Nee, also auf keinen Fall. Also ich bereue es überhaupt nicht. Ich bin wirklich daran gewachsen, würde ich sagen. Und habe auch das Gefühl, dass ich sehr, sehr viel gelernt habe von dem Blick hinter die Kulissen. Auch mal zu sehen, wie arbeitet so eine Verwaltung. Und auch zu sehen, wie viel Arbeit steckt zum Beispiel in so Antragsberatung und Antragsbegleitung und auch in einer Begutachtung von solchen Verfahren. Worauf wird denn auch geachtet in solchen Prozessen und wie kann man WissenschaftlerInnen unterstützen, aber vielleicht auch diese Prozesse in Zukunft einfacher, effektiver oder produktiver gestalten. Und deswegen, nee, also ich würde sagen, vielen Dank an diesen Job. Also ja. Auf keinen Fall. Also ich bereue es nicht.
Was macht für dich das Forschungszentrum aus?
Was macht für mich das Forschungszentrum aus? Persönlich oder darüber hinaus?
Was immer dir einfällt. Also wenn du an dein Arbeiten hier denkst, was macht es für dich besonders?
Ein super nettes, unterstützendes Kollegium. Das ist das Erste, woran ich immer denke. Wahrscheinlich sollte es eher die interdisziplinäre Forschung sein, die das Forschungszentrum natürlich auch auszeichnet. Aber persönlich sind es die Menschen, die hier arbeiten. Deswegen ja auch Begegnungen im Zentrum. Der Fokus auf die Menschen, die wirklich, also bisher kann ich nur sagen, jede Person, der ich hier begegnet bin, es waren alles super nette Menschen. Es hat immer total Spaß gemacht, mit allen zusammenzuarbeiten. Und das zählt, ja, das würde ich sagen, ist so das, was das Forschungszentrum ausmacht für mich.
Das wäre jetzt eigentlich eine Frage, die man wahrscheinlich jemandem stellen würde, der kurz vor der Rente steht und seit 35 Jahren im Forschungszentrum Jülich ist. Aber ich frage sie trotzdem, auch wenn du erst ein Jahr hier bist, hast du irgendein besonderes Erlebnis, wo du sagst, das verbinde ich mit dem Zentrum? Also das ist das Forschungszentrum Jülich für mich, das kann man nur hier erleben.
Oh Gott. Ja, das ist, glaube ich, wirklich noch ein bisschen früh. Ich überlege, ob mir irgendwas Besonderes einfällt. Gerade tatsächlich nicht. Kann nicht so einen Moment oder so, wo ich sagen würde, das war das Forschungszentrum. Ich komme nochmal auf dich zurück. Ich schreibe dir mal eine E-Mail, wenn mir was einfällt im Schlaf.
Wir reichen das nach.
Wir reichen das nach, genau.
Das kann ja auch eine retrospektive Erfahrung sein, wenn man sagt, oh, hätte ich damals gewusst, dass ich das nur hier erlebe.
Ja, genau. Ja.
Okay. Ja. Anne, wir haben, wie du ja auch aus dem Vorgespräch schon weißt, ein kleines Spiel mit dir vor. Das ist das Entweder-Oder-Spiel, was dir wahrscheinlich nicht ganz neu sein wird. Das heißt, ich stelle dir Entweder-Oder-Fragen und deine Aufgabe ist es, dich intuitiv und schnell für eine der beiden Optionen zu entscheiden. Du wirst vielleicht auch merken, dass die eine oder andere Frage eventuell auch einen Bezug zum Forschungszentrum hat. genau, dann starte ich. Gans oder Biber?
Biber.
Schnitzeltag oder Veggie Day?
Schnitzeltag.
Regenschirm oder Ostfriesennerz?
Regenschirm.
Print oder E-Book?
Print.
Anruf oder E-Mail?
Anruf.
Wissenschaft oder Administration?
Wissenschaft.
Fußweg oder Fahrradschutzstreifen?
Fußweg.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Organisationsgenie oder YOLO?
Organisationsgenie.
Lerche oder Eule?
Eule.
Südfenster oder Schattenseite?
Südfenster.
Deko oder Funktionalität?
Funktionalität.
Dienstreise oder Videokonferenz?
Dienstreise.
Bottom-up oder Top-down?
Bottom-up.
Sitzfleisch oder Schrittzähler?
Sitzfleisch.
Mac oder Linux?
Mac.
Facts oder Fiction?
Fiction.
Notizbuch oder Tablet?
Notizbuch.
Wald oder See?
See.
Wildblumenwiese oder Kunst am Bau?
Kunst am Bau.
Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance?
Work-Life-Balance.
Erdgeschoss oder hoch hinaus?
Hoch hinaus.
Menschenmenge oder Waldspaziergang?
Waldspaziergang.
William Shakespeare oder Herbert Grönemeyer?
Shakespeare.
Kölsch oder Alt?
Weder noch.
Brockhaus oder Wikipedia?
Wikipedia.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Wissen oder Können?
Können.
Social Media oder Tageszeitung?
Social Media.
Und ganz zum Schluss, der eine Podcast, den du uns allen empfiehlst.
My Dad Wrote a Porno.
Danke.
Anne, dein persönliches Schlagwort für das Forschungszentrum Jülich?
Offenheit.
Das ist ein schönes Wort. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute bei uns warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war toll, dass, was du uns alles erzählt hast, dass du uns die Dinge erzählt hast. Ich fand es ganz toll und es geht uns, glaube ich, beiden so, dass du so offen warst mit den Dingen, die du uns erzählt hast. Ich persönlich fand vieles davon jetzt auch nicht selbstverständlich mal so vor sich herzutragen. Und zumindest mir ging es so, vor dem Mikro zu sitzen, auch als Herausforderung zu empfinden. Das geht dir wahrscheinlich überhaupt nicht so, weil du das ja seit Jahrzehnten kennst und nichts anderes gemacht hast. Aber vielen Dank, dass du dich auf uns eingelassen hast. Das war ganz toll, das hat sehr viel Spaß gemacht. Antonia, möchtest du noch was sagen? Deine letzten Worte.
Meine letzten Worte sind auch das große, große Dank an dich, Anne, dass du dich uns und dem Gespräch gestellt hast. Und noch den Hinweis, dass wir uns total über Feedback freuen würden. Das heißt, sollte das jemand hören da draußen, freuen wir uns total, wenn sie und ihr euch meldet, uns Rückmeldungen gibt, Gästeempfehlungen uns schickt oder uns einfach signalisiert, was ihr denkt.
Immer in Anbetracht unserer Kapazitäten. Mir fällt gerade auf, dass deine letzten Worte irgendwie auch morbide klingen könnte. Also wir verlassen den Raum, glaube ich, heute alle noch lebend. Ich habe hier keine weiteren Pläne. Genau, gerne Feedback. Das ist ganz wichtig auch für uns gerade, wo wir hier damit anfangen und natürlich auch so ein bisschen lernen wollen, wem hier was gefällt und in welche Richtung wir gehen wollen. Ja, Anne, nochmal ganz lieben Dank. Das war Begegnungen im Zentrum. Bleibt alle gesund. Everybody's gonna love today. Und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.